Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den ich sehr freue. Das ist die liebe Alicia. Hallo, liebe Alicia.
Hallo, liebe Franka. Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Wir hatten schon so ein nettes Vorgespräch. Viele Gemeinsamkeiten gefunden und Das macht dann natürlich richtig Spaß, in dieses Thema einzutauchen.
Ja, wunderbar. Ich habe dich eingeladen, weil ich kenne dich jetzt schon so lange von den Kongressen. Du hast so viel Wissen, so viel Weisheit inzwischen und hast 7 Kinder, was immer sehr, sehr betont wird. Und die meisten davon zu Hause bekommen. Und ich möchte gerne mit dir über Geburten in anderen Ländern, über die Traditionen und sowas sprechen. Und ja, erzähl doch mal kurz noch, warum du jetzt dort das machst, was du tust, wie du dahin gekommen bist.
Genau, das Wichtigste hast du ja schon erzählt. Ich bin 7-fache Mutter. Die habe ich alle gemeinsam mit meinem Mann in die Welt gebracht, was auch in dieser Zeit ja recht ungewöhnlich ist. Also wir sind keine Patchwork-Familie, sondern mein Mann und ich sind schon 25 Jahre zusammen und gehen den Weg gemeinsam. Unsere älteste Tochter wird jetzt in Kürze 20. Wahrscheinlich, wenn dein Kongress kommt, ist sie schon 20. Und unsere jüngste Tochter ist 3 Jahre alt. Und ja, ich habe sehr viel gelernt durch meine Geburten und da werden wir ja noch im Interview näher darauf eingehen. Durfte auch meine eigene Geburt heilen und die Parallelen natürlich auch dazu erkennen zwischen dem weiblichen Schmerz, der weiblichen Kraft und unseren Geburten, wie wir sie erleben. Das war wirklich mein Weg in die Kraft, der mich sehr, sehr geführt hat. Und der mich tatsächlich zu meiner Seelenbestimmung auch geführt hat, zu meinem Seelenauftrag. Ich bin hier zu den Maya gerufen worden, nach Guatemala, wo ich heute noch lebe, im Hochland von Guatemala. Und hier wurde ich von den Maya-Ältesten zur Maya-Priesterin eingeweiht und durfte natürlich dadurch auch sehr viel Einblick bekommen in das uralte Wissen, zu dem natürlich auch das Thema Geburt gehört. Denn Geburt ist ja einfach nun mal der Beginn unseres Lebens. Geburt schenkt uns Wurzeln oder vermittelt uns Trennung. Geburt führt uns gleich von Anfang an in unsere Kraft, denn für die Urvölker ist Geburt Einweihung. Das heißt, für die Mutter und für das Kind. Und deshalb ist Geburt wirklich unglaublich wichtig für beide, für Mutter und für Kind. Ja, ich freue mich total, da tiefer mit euch einzutauchen. Also vielen, vielen Dank, liebe Franka, dass du mich eingeladen hast und herzlich willkommen auch von mir an euch, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer.
Erzähl doch mal, wie hat denn dein Weg gestartet, dass du jetzt so sehr dich dafür einsetzt, die Frauen zu ihrer Bestimmung zu führen. Wie hat dein Weg begonnen?
Ja, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet. Das war tatsächlich meine erste Geburt. Genau, ja. Und mir ging es nicht anders, als den meisten von uns, vielleicht auch dir zu Hause, geht und gegangen ist. Ich habe das Glück gehabt, ich bin auf dem Land groß geworden, sehr verbunden mit der Natur, sehr verbunden auch mit meiner Familie und wirklich auch verbunden mit Mama Erde. Und damals wusste ich noch, wer ich bin. Ich konnte das vielleicht nicht mit Worten ausdrücken, weil ich die damals noch gar nicht hatte, aber ich wusste, dass tief in mir habe ich gespürt, wer ich wirklich bin. Und das habe ich dann verloren, dieses Gefühl, durch unser ganzes System, durch die Schule. Ich bin dann auch aufs Gymnasium gegangen, wo wir mussten sogar samstags zur Schule gehen. Also da war nichts mehr mit in der Natur sein. Das war einfach nur noch lernen, irgendwas eintrichtern, auswendig lernen. Und das hat dann wirklich irgendwann zur Trennung geführt, dass ich mich gar nicht mehr gespürt habe. Und ja, so stand ich dann da, Anfang 20, war ich dann schwanger mit unserer ältesten Tochter. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich wusste auch schon als Kind, dass ich viele Kinder haben möchte. Wie viele genau, wusste ich nicht, aber ich wusste, ich möchte viele haben. und habe mich auch sehr gefreut auf mein Kind. Wir haben uns sehr gefreut auf unser Kind. Aber ich hatte eine riesen Angst vor der Geburt. Und es lag natürlich auch daran, was ich für Geschichten gehört hatte über Geburten. Und das ist ja bis heute so. Also Frauen hören ja eigentlich kaum stärkende Geschichten, es sei denn, sie suchen wirklich
danach. Sie suchen, genau. Wenn man danach sucht, findet man es schon. Aber wenn nicht, immer nur
Schlimmes und Horrorgeschichten. Genau, wenn nicht, dann hat irgendjemand hat immer irgendeine Horrorgeschichte von einer Geburt zu erzählen. Und das ist natürlich nicht sehr aufbauend, das ist nicht stärkend, das ist das Gegenteil von stärkend. Und so ging es mir auch. Ich erinnere mich noch, das hat mich sehr, sehr belastet, dass meine Tante, die hat ihre Tochter, also meine Cousine, geboren, als ich 15 Jahre alt war. Und damals hat sie schon erzählt, das war so schrecklich. Also sie hätten mir bei lebendigem Leib den Arm ausreißen können und es hätte nicht schlimmer sein können. Oh. Oh mein Gott, und das hört sich eine 15-Jährige an und das habe ich natürlich nie wieder vergessen. Und ich habe gedacht, Projekt, oh mein Gott, das werde ich nicht aushalten. Ich heule doch schon, wenn mich eine Biene sticht. Also ich habe mich immer als sehr schmerzempfindlich erlebt und habe dann tatsächlich mal kurz drüber nachgedacht, du, vielleicht sollte ich einfach so einen Kaiserschnitt machen. Mhm. Aber das ist ja immer so ein Weglaufen und dann habe ich auch gleich gemerkt, nee, also ich habe ja noch mehr Angst vor dieser Spritze und Rückenmarksspritze und dies und das und Aufschneiden. Oh mein Gott, nee, da muss ich wohl irgendwie durch. Ich möchte das Kind haben, also muss ich da irgendwie durch. Und dann haben wir aber auch wirklich nach einer guten Klinik gesucht. Und zwar deshalb, mit Angelina habe ich wirklich noch das volle Programm mitgemacht, was ich heute wirklich nicht mehr machen würde und auch niemandem empfehle. Ultraschall zum Beispiel, weiß man mittlerweile, ist wirklich schädlich für die Kinder. Also ich warne wirklich alle Mütter davor, werdenden Mütter davor. Aber ich habe das ganze Programm noch mitgemacht, weil ich es einfach damals nicht besser wusste. Und dann hat man in der 21. Schwangerschaftswoche festgestellt, dass unsere Tochter eine Lippenspalte hat, beziehungsweise die Vermutung lag sehr nah, dass sie eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hat, denn die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und dann war für mich klar, okay, das war jetzt ja auch so ein Weckruf, jetzt muss ich mich beschäftigen. Und ich habe dann wirklich, wir haben viele Krankenhäuser besucht und ich habe gemerkt, meine Güte, wie unterschiedlich sie doch operieren und welche Therapien sie haben und so weiter. Und für mich war klar, ich suche das Beste für meine Tochter. Und das war damals die Charité in Berlin. Das war eine Ärztin, wo keine Chefärzte, Assistenzärzte operieren, sondern wirklich sie als Ärztin, die bei einem Spezialisten in Amerika gelernt hatte. Und das war wirklich eine sehr anthroposophisch arbeitende Ärztin, alternativ arbeitende Ärztin, die wirklich nur für ihre Patienten lebte, für das Wohl ihrer Patienten und die wirklich von der Schwangerschaft an meiner Seite stand und mich ermutigte und mir auch sagte, wie wichtig es ist, mein Kind zu stillen, damit sich nach der OP die Muskulatur aufbaut. Das war also das erste Mal, weil ich bin selber nur 6 Wochen gestillt worden. Vielleicht hätte ich mich niemals damit beschäftigt. Aber Angelina, unsere älteste Tochter, hat schon in der Schwangerschaft Veränderungen gebracht. Auch, dass wir vor allem das richtige Krankenhaus suchen. Denn viele Krankenhäuser haben mir gesagt, ja, wir nehmen Ihnen erstmal Ihr Kind weg. Das kriegt dann erstmal eine Magensonde und kommt in ein anderes Krankenhaus. Und ich so, oh mein Gott, auf keinen Fall. Also da musste ich schon vor der Schwangerschaft kämpfen, ein Krankenhaus zu finden, wo man mir nicht meine Tochter wegnehmen wollte. Und das habe ich dann gefunden, dann ein ganz netter Arzt, Chefarzt, der mir das zugesichert hat. Und das war eine recht moderne Klinik, die damals so Geburtswannen und so weiter ganz neu hatten. Und naja, dann lief es aber doch nicht ohne Probleme ab, denn erstmal hat der Arzt, ich war dann 10 Tage über Termin und der Arzt oder 2 Wochen fast, der Arzt hat dann eingegriffen, der Frauenarzt hat dann einfach, ohne mich vorher zu informieren, hat er den Schleimfropf entfernt. Ohne mich zu informieren. Er hat nur gesagt, er würde mich untersuchen und hat den Schleimfropf einfach entfernt und hat mich nicht darüber informiert. Es war sehr schmerzhaft und hat mich dann ins Krankenhaus geschickt. Und im Krankenhaus haben sie dann gleich zu mir gesagt, das war eine Hebamme, die diese Worte zu mir sagte. Ja, sie haben jetzt 12 Stunden Zeit, wenn dann ihre Wehen nicht losgehen von alleine. Werden wir sie einleiten, wenn das nicht funktioniert, werden wir sie nochmal einleiten nach weiteren 4 Stunden. Wenn das nicht funktioniert, werden wir einen Kaiserschnitt machen. Oh. Ich so, okay. Und ich dann erstmal geheult und habe Robert gesagt, fahr mich nach Hause. Und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren, dann haben sie mir noch gesagt, ich dürfte nichts essen und so weiter. Dann habe ich natürlich erstmal was gegessen. Ich war schon immer rebellisch. Und habe gedacht, nee, so mache ich das nicht mit. Und dann bin ich am Abend aber doch zurück in die Klinik gefahren, weil ich auch wissen wollte, ist alles gut mit meiner Tochter. Und da war dann eine ganz liebe Hebamme da. Und die war wirklich ganz, ganz lieb. Zum Glück war Schichtwechsel.
Das macht so viel aus, ja.
Ja, und die war wirklich ganz, ganz liebevoll. Und die hat gesagt, so komm, bleib ganz ruhig. Na, du schaffst das schon. Und tatsächlich ging dann, weiß ich nicht, eine Stunde später habe ich dann die Wehen bekommen. Mhm. Und sie war dann wirklich im Hintergrund und das war in der Nacht. Das heißt, ich war wirklich ganz allein in diesem Zimmer. Das war auch dunkel dort. Und ich war mit meinem Mann dort und die Hebamme war wirklich im Hintergrund. Also die hat sich gar nicht eingemischt. Die hat wirklich dann nur den Raum gehalten. Mhm. Und sie sagte dann noch zu mir, es dauert ungefähr 12 Stunden. Ja, und nach 1,5 Stunden habe ich aber die Presswehen bekommen. Und dann musste sie leider den Arzt rufen, laut Krankenhausrichtlinien. Und der war total genervt, hat auch wirklich ausgedrückt, dass ich ihn im Schlaf gestört hätte und hat dann gleich voll Druck gemacht, ich soll pressen. Und weißt du, es war gerade die Eröffnungsphase der Presswehen. Oh. Ich hatte noch nicht diesen Pressdrang. Ja. Weißt du, es war ganz leicht, fing das an, ganz fließend, wie es halt so ist.
Ja.
Und durch seinen Druck, pressen. Und ich habe das dann auch gemacht. Ne? Ja. Ich habe meine Kraft abgegeben und habe den Arzt über mich gestellt. Und dadurch bin ich natürlich in den Stress geraten. Die Herztöne meines Kindes gingen runter. Und dann hat er mich in diesen Frauenarztstuhl gehievt, 3-mal in meine Joni geschnitten, ohne Betäubung. Und mein Kind mit der Sauglocke rausgezerrt. Sofort Nabelschnur durchtrennt, das Kind dann erstmal untersucht, weil war ja ein besonderer Fall hier mit Lippenkiefergaumenspalte. Also sie hatte dann nur die Lippenspalte. Es war einfach furchtbar. Es war so furchtbar, dass ich mich wirklich vergewaltigt fühlte.
Ja.
Und dass ich dann zu Robert gesagt habe, ich will sofort nach Hause. Mhm. Und wir haben dann wirklich unser Kind gepackt und sind dann recht bald nach der Geburt, noch am gleichen Tag, sind wir nach Hause gefahren. Mhm. Und das war für mich dann einfach das Verarbeiten, weißt du? Weil natürlich, ich habe mich gefreut über meine Tochter. Und sie konnte auch stillen mit der Lippenspalte, das war alles gar kein Problem. Und Kiefer und Gaumen, wie gesagt, waren in Ordnung. Und aber für mich war einfach dieses zu fühlen, da ist ein Trauma geschehen. Mhm. In mir, also ich hatte wirklich ein halbes Jahr lang körperliche Schmerzen. Und aber auch diese Vergewaltigung, weißt du, diese erlebte Vergewaltigung. Und mein Mann war auch traumatisiert. Der musste ja
quasi natürlich, hat er zugeguckt, ja.
Vergewaltigt wird und meine Tochter auch. Und das hat sie uns ganz, ganz klar gezeigt. Also sie schlief von Anfang an im Familienbett. Mhm. Sie war vollgestillt. Ich habe sie nur getragen. Und sie hat aber jede Nacht um die Stunde ihrer Geburt hat sie angefangen zu weinen. Echt? Im Schlaf. Wow. Und sie ließ sich nicht durch herumtragen, nicht durch Liegen auf meiner Brust, nicht durch Trinken der Brust beruhigen. Also sie hat mir ganz, ganz klar gezeigt, wenn ich es bei mir ignoriert hätte, ne, habe ich aber nicht, hat sie mir zumindest klar gezeigt, da ist Trauma geschehen. Mhm. Und da war für mich wirklich diese Zeit, okay, das möchte einfach geheilt werden. Und was ich natürlich jetzt ganz vergessen habe, war in der Geburt, bevor der Arzt kam, da habe ich eine große Kraft in mir gespürt. Eine Kraft, die ich vorher noch nie zuvor gespürt hatte. Mhm. Damals hätte ich dir nicht sagen können, was war das denn für eine Kraft? Ich habe sie ja, wie gesagt, noch nie gespürt. Noch niemand hat mir davon erzählt. Und heute weiß ich natürlich, dass es die weibliche Kraft war, die ich damals gespürt habe. Und dann war für mich nach der Geburt klar, okay, ich muss jetzt herausfinden, was war das für eine Kraft in mir? Mhm. Ich muss dieses Trauma heilen für mich, für meine Familie. Und ich muss erforschen, was bedeutet es wirklich natürlich zu gebären? Denn die Geburt war ja ganz anders abgelaufen als erwartet. Also fernab jetzt mal von dem letzten Trauma, was da geschehen ist. Aber die Geburt an sich, diese 1,5 Stunden, ich verbunden mit meinem Kind, die Kraft, die ich gespürt habe, dem wollte ich einfach auf den Grund gehen, weil das zeigte mir, dass es eben nicht war, wie man mir erzählte, unter starken Schmerzen, 12 bis 24 Stunden Wehen. Nee, weil das war ja nicht das, was ich erlebt hatte. Und so war, das stand dann für mich wirklich im Vordergrund und dazu gehörte natürlich auch die Gefühle zu fühlen, die da gebunden waren, auch die Wut auf den Arzt, die Traurigkeit über das Ende dieser wunderschönen Geburt Aber einfach auch zu schauen, so, und was ist mein Anteil daran? Warum habe ich das geschehen lassen? Mhm. Weil wenn ich den Arzt zum Täter mache, mache ich mich zum Opfer.
Ja.
Und so war für mich ganz klar, ich muss auch schauen, welcher Teil in mir hat das akzeptiert, hat das zugelassen. Und da habe ich ganz schnell erkannt, das ist ein Muster in meinem Leben gewesen. Ich habe meiner Intuition nie vertraut und ich habe immer andere über mich gestellt.
Und das war für mich das aber auch so beigebracht.
Ja, ja, ich weiß, es wurde uns so beigebracht. Aber trotzdem ist es ja unsere Aufgabe, das zu erkennen und zu lösen.
Absolut.
Das war für mich dann wirklich dran, das zu erkennen und mich zu entscheiden, okay, von nun an werde ich meiner Intuition folgen. Ich werde niemanden mehr über mein Gefühl stellen, weil mein Gefühl war klar, meiner Tochter geht's gut. Mhm. Na, ich war halt nur gestresst, weil er mich da anfeuert zum Fressen, aber das war ja auch falsch. Das hat mein Körper mir ganz klar gezeigt. Und dann habe ich viel gelernt damals über Bücher tatsächlich. Ich habe alle Bücher, die ich finden konnte, auch viele in Englisch gelesen. Und sogar in Spanisch Bücher über Geburt von Ärzten, also von andersdenkenden Ärzten, von Hebammen, von Müttern, aber auch von Anthropologen. Mhm. Anthropologen, die vor 300, 400 Jahren bei Urvölkern gelebt hatten und einfach dann ja auch aufgeschrieben haben, was sie dort beobachtet haben. Und da gehört ja auch das Thema Geburt dazu, weil Geburt ist einfach ja nun mal der Beginn in das Leben.
Mhm.
Und das war für mich dann so spannend und ich habe immer wieder gelesen, für die Urvölker bedeutet Geburt Ekstase. Für die Urvölker bedeutet es, zu gebären in einer halben bis einer Stunde. Also nichts von 12, 24 Stunden, nichts von Schmerzen, sondern im Einklang mit allem, was ist. Und das hat mich so berührt und bewegt. Und ich wusste tief in meinem Inneren, das ist die Wahrheit. Nicht das, was man uns in der Schule lehrt oder was wir für Horrorgeschichten gehört haben. Nein, das ist die Wahrheit. Und was mich auch sehr berührt hat, war das Buch von Grantley Dick Reed. Kennst du das?
Dick Reed, ja.
Mutter werden ohne Schmerz, weil er beschreibt das ja auch. Also der ist ja wirklich, der war ja Arzt, Gynäkologe im letzten Jahrhundert, einer von denen, die halt noch zur Hausgeburt nach Hause kamen. Und der hat es ja wirklich erforscht, weil er hat Frauen erlebt, die keine Schmerzen haben und hat sich dann auch weltweit auf die Suche gemacht, woran liegt es, dass manche Frauen keine Schmerzen haben? Und da hat er ja herausgefunden, dass es tatsächlich körperlich zu erklären ist. Und zwar deshalb, weil wir durch die Angst, die wir haben, weicht das Blut aus der Gebärmutter. Und das verursacht Schmerz. Denn rein körperlich gesehen geschieht bei der Geburt nichts anderes, als wenn wir einen Orgasmus haben. Und das war für mich auch so wachrüttelnd und einfach so wahr. Ich habe einfach... Ihr kennt das bestimmt alle, wenn du irgendwas hörst oder irgendwas liest und du in dir spürst, das ist die Wahrheit.
Das ist es, ja.
Und so war das bei mir auch. Und dann war für mich natürlich klar, nie wieder gehe ich ins Krankenhaus. Ich muss meinem Gefühl vertrauen. Und ich habe dann auch sehr viel verändert in meinem Leben. Also Angelina hat so viel in den Wandel gebracht. Wir sind dann direkt nach ihrer Geburt Veganer geworden. Ich habe angefangen, Naturheilkunde zu studieren und natürlich das Thema Geburt. Ich habe angefangen mit Spiritualität, mit Meditation und so weiter. Und Niki, mein Sohn, ist dann 2 Jahre und 3 Monate später geboren und natürlich mit einer Hausgeburtenhebamme. Und ich habe mich auch nur von ihr betreuen lassen. Also ich war überhaupt gar nicht mehr beim Frauenarzt, nichts mehr mit Ultraschall und so. Und das war einfach viel entspannter. Also du gehst ja, Frau geht ja immer irgendwie auch mit Angst zu diesen ärztlichen Besuchen. Das ist ja nicht wirklich so, dass man da mit Freude hingeht, sondern mehr mit Angst, oh mein Gott, was finden sie diesmal?
Ja, das Ding ist ja, man wird ja von sich selber nach außen, also man schaut dann nach außen, was sagen die von außen über mein Kind und wird eigentlich ganz weggenommen von dem, ich weiß es ja selber, ich brauche nur nach innen zu hören. Ne?
Das ist der genau, das, darum geht es ja letztendlich, wirklich in Verbindung mit dir selbst und mit deinem Kind zu kommen. Aber wenn du immer nur im Außen suchst und Ultraschall hier und noch diese Untersuchung und das noch und wie heißt es, Toxoplasmose und diese 1000 Blutuntersuchungen, Abstriche und auch, was das alleine ist. Ich mache Frauen immer wieder darauf aufmerksam. Dieser Besuch beim Frauenarzt in diesem Frauenarztstuhl, wenn der dir dieses Ding da reinschiebt, wie heißt es, Spektrum, ne?
Spekulum,
genau. Und in deiner Joni. Also das ist aber nichts, das ist auch Missbrauch. was da geschieht, an unserer weiblichen Kraft. Wir denken da viel zu wenig drüber nach. Wir finden das normal. Wir gehen mit unseren Töchtern dann mit 13, 14, 15 auch dahin. Ja, das ist aber Missbrauch. Das ist nichts Schönes. Also eine Hebamme braucht das alles nicht.
Ja.
Ne? Und besonders nicht bei den Urvölkern. Und das war mir klar, das will ich nicht. Und das war einfach so entspannt, so in Ruhe, mit der Hebamme ein Teechen trinken. Ne? Und einfach so schön, es war so ruhig, es war einfach so eine Ruhe und Frieden da. Die ganze Schwangerschaft. Und als mein Sohn dann geboren ist, einen Tag vor Weihnachten, da kam die Hebamme 20 Minuten, bevor die Geburt zu Ende war. Das heißt, und das hat mich gestört. Sie fing dann an, Smalltalk zu machen mit Robert. Und dann gingen recht bald meine Presswehen los. Und ich hatte einen sehr, sehr starken Pressdrang von Anfang an. Und meine Körperin hat mir ganz klar gesagt, so folge diesem Pressdrang. Da ist nichts mit was anderem. Folge diesem Drang. Und da hat sie aber zu mir gesagt, es wird zu schnell gehen. Und ich sollte hecheln, ich sollte das anhalten. Und obwohl sich das so falsch anfühlte für mich, habe ich das getan, was sie von mir wollte. Und Niki ist dann, wie gesagt, in ein paar Minuten geboren. Es ist nichts passiert, alles war gut, aber es blieb einfach dieses unangenehme Gefühl so. Und wieder mal hast du nicht
vertraut. Das war die Version Light sozusagen.
Ja, die Version Light. Auf jeden Fall war eine schöne Geburt, anderthalb Stunden, alles toll.
Aber auch nochmal das gleiche Thema, ja.
Nochmal das gleiche Thema in Light, genau. Wieder mal nicht dem Gefühl vertraut. Und da war für mich klar, ich kann nur meinem Gefühl vertrauen, wenn ich wirklich für mich alleine bin. Mhm. Wenn ich wirklich mir selbst und meinem Kind vollkommen Raum geben kann, um da wirklich tief einzutauchen in diesen Geburtsprozess. Und so war dann mein drittes Kind, habe ich dann alleine geboren mit meinem Mann. Und aber ganz ehrlich, dabei habe ich gemerkt, mein Mann hat zwar nicht irgendwelche Anleitungen gemacht, aber es hat mich sogar gestört, dass er atmet. Und da habe ich gemerkt, ich bin wirklich diese Frau, die einfach ihre absolute Privatsphäre braucht. Jede Frau ist anders, das sage ich immer dazu. Also ja. Es ist nicht jede Frau für Alleingeburten geeignet. Manche lieben das im Kreis oder mit einer weisen Frau oder wie gesagt im Kreis von mehreren weisen Frauen zu gebären und fühlen sich da genährt und gehalten. Ich bin die Frau, ich muss alleine sein. Ich brauche absolute Ruhe, ich darf keinen Atem hören. Ich brauche meine Ruhe, meine Dunkelheit, meine Kerzen. Und einfach meine Ruhe. Und das war faszinierend. Dann ab dem vierten Kind, wo ich dann meine Kinder alleine geboren habe, also ganz alleine, auch ohne Mann, da sind sie dann in einer halben Stunde geboren tatsächlich und ganz ohne Schmerzen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, das ist das, was ich brauche. Ich brauche dieses vollkommen Alleinsein mit mir, mit meinem Baby. So bin ich wirklich voll in dieser Verbindung. Nicht nur mit dem Baby, sondern eben auch mit dieser Kraft, mit dieser weiblichen Urkraft in mir, die dann richtig frei durch mich fließen kann, wenn niemand da ist. Wie gesagt, bei anderen Frauen geht es auch mit anderen Frauen drumherum. Bei mir ging es nicht oder geht es nicht. Mhm. Und das muss jede Frau für sich selber rausfinden. Aber das war für mich einfach dieser klare Weg, dieses Alleinesein mit mir und dem Kind und der Kraft in mir. Und ich habe dann einfach wirklich auch ganz klar gespürt, immer intensiver gespürt, wie diese Kraft durch mich fließt und wie ich einfach gar nicht mehr da bin, sondern diese Kraft durch mich agiert, diese Kraft durch mich fließt. Bei Lana Kali habe ich das so krass erlebt. Und da war ich in meinem Meditationsraum in der Hocke, hielt mich an meinem Altar fest. Und diese Kraft, die floss so stark durch mich, dass ich vibriert habe. Also mein ganzer Körper hat vibriert. Ich habe getönt bei der Geburt und meine Stimme war dann, oh, weil alles hat vibriert. Das war so stark, diese Energie. Ich war oben im Haus und Robert war unten mit den Kindern, dass der das gespürt hat, energetisch. Diese starke Vibration der urweiblichen Kraft. Und es war dann einfach so schön, als Lana aus meiner Joni herauskam und sie war ein Sternguckerkind und hatte die Augen offen. Das heißt, wir haben uns wirklich angeblickt. Das war einfach so schön und das war ja auch, sagt man ja auch, oh Sternguckerkinder, oh, Geburt schmerzhafter, dies und das. Halbe Stunde ohne Schmerzen. Ja, weil man im Flow ist mit der weiblichen Kraft und das ist, was ich meine. dann wird das Kind schon in die eigene Kraft geboren. Und dann wird auch die Mutter noch tiefer in ihre weibliche Kraft initiiert. Durch Kaiserschnitt, durch Einleitungen. Einleitungen sind ja, das ist ja alles immer Betäubungen auch, die da geschehen. PDA und Co. Das sind Eingriffe. Ja. Und für die Urvölker ist es ganz klar, alle chemischen Medikamente trennen dich von deiner Kraft. Mhm. Die verursachen eine Trennung, egal ob es eine Impfung ist oder ein Antibiotika oder eine Einleitung oder eine PDA, das wirkt trennen. Das heißt, es trennt dich von deiner Kraft. Aber dass es nichts mit dem Baby macht, ist auch Quatsch. Natürlich macht es was mit dem Baby. Ich habe schon viele Geburtsrückreisen gemacht mit Frauen in ihre eigene Geburt. Und ganz viele Glaubenssätze, ganz viele Muster, die wir in uns tragen, kommen von unserer Geburt und in der Zeit davor, aus dem Schoß der Mutter. Mhm. Weil es ist einfach der Beginn des Lebens. Das dürfen wir nicht vergessen. Und du hast mich nach meinem Weg gefragt. Jetzt habe ich mal kurz meine Geburtsgeschichten abgerissen. Also das war mein Weg, der mich wirklich sehr in meine Kraft geführt hat. Und noch dazu kam dann natürlich dieses Leben hier. Also mein viertes Kind, die drei ersten Kinder sind in Deutschland geboren. Und mein viertes und fünftes Kind sind hier in Guatemala geboren. Das war dann zur Zeit meiner Einweihung hier von den Maya-Ältesten. Da habe ich natürlich noch viel mehr auch über dieses Thema Geburt lernen dürfen von den Ältesten. Also meine Lehrerin, von meiner Lehrerin, die Mutter war Maya-Hebamme. Mhm. Die hat gewirkt als Hebamme, bis sie 100 Jahre alt war. Mhm. Und da durfte ich natürlich ganz, ganz viel lernen, wie Frauen hier einfach auch genährt werden, die ganze Schwangerschaft hindurch. Die Schwangerschaft hindurch, weißt du, das ist so wichtig. Meine Lehrerin sagt, noch vor ein, zwei Generationen gab es auch gar keine Fehlgeburten, zum Beispiel. Mhm. Und Ina May Gaskin, die ist ja recht bekannt, also ich denke, viele von euch, die sich für das Thema natürliche Geburt interessieren, haben vielleicht von ihr Bücher gelesen. Man sagt ja, sie wäre die bekannteste Hebamme der Welt. Mhm. Sie war hier in den 70er Jahren in Guatemala und durfte hier auch viel von den Maya-Hebammen lernen. Und sie schreibt es auch in einem ihrer Bücher und hat da auch geschrieben, ich weiß nicht in welchem, dass es hier keine Beckenendlagengeburten gibt, zum Beispiel. Es ist schon sehr, sehr spannend. Und das Gaskin-Manöver, das hat sie von den Maya-Hebammen gelernt. Also eigentlich, ganz ehrlich, sollte es Maya-Manöver deshalb heißen. Mhm. Ja, genau, also sie hat hier sehr viel gelernen dürfen. Das ist ganz spannend und wie gesagt, ich natürlich auch. Und es beginnt wirklich im Schoß der Mutter. Da beginnt dein Leben. Ungefähr, wenn die Schwangerschaft ab dem dritten Monat, da geht die Seele wirklich fest in den Körper hinein. Vorher schwebt die immer noch hin und her. Aber ungefähr ab dem dritten Monat ist die Seele dann wirklich auch fest im Körper. Das heißt natürlich auch im Schoß der Mutter. Und der Schoß der Mutter ist ja eigentlich ein nährender Ort. Wir werden da ja genährt. Wir werden von der Plazenta genährt, vom Fruchtwasser genährt. Wir sind umgeben vom warmen Fruchtwasser. Wir werden hin und her geschaukelt, wenn die Mama sich bewegt. Wir hören den Herzschlag der Mama. Na, also eigentlich ist es ein sehr, sehr nährender Ort. Mhm. Aber es ist natürlich in den letzten 5000 Jahren sehr, sehr viel passiert. Das heißt, die weibliche Kraft ist unterdrückt worden. Das Patriarchat ist entstanden. Das heißt, das Weibliche wurde nicht mehr verehrt, weder in den Frauen noch hier in unserer Erde, in Form von Muttererde. Das wurde vergessen, das wurde mit Füßen getreten, was du ja auch daran siehst, wie heute noch unsere Erde ausgebeutet wird, wie heute immer noch Frauen missbraucht werden.
Wird immer schlimmer,
Und es ist so, wir regen uns darüber auf, wenn wir das lesen, oh mein Gott, in Afrika werden immer noch kleine Mädchen beschnitten. Mhm. Aber fang doch mal bei dir selbst an. Und das ist das Wichtigste. Du kannst die Welt nur verändern, indem du dich selbst veränderst. Und das ist so wichtig, wenn du dir das anschaust. Ich glaube, 2020 war die Kaiserschnittrate irgendwie 31-32% in Deutschland. Also über 30%, über ein Drittel Kaiserschnittrate in Deutschland. Das ist Missbrauch, das ist Vergewaltigung an der Frau. Das ist Trennung von der eigenen Kraft für die Mutter und für das Kind. Und ehrlich gesagt kenne ich nicht eine einzige Frau, die noch nicht in ihrem Leben irgendwann mal Missbrauch erlebt hat. Und Missbrauch beginnt wirklich schon dann, wenn du dein Gefühl unterdrückst, wenn du dich selber klein hältst. Gerade vor einer Woche hat eine der Frauen in meinem Kurs darüber geschrieben, die ist ungefähr mein Alter, hat mit ihrem Mann auch 4 Kinder, ja, dass sie eigentlich gar keine Freude mehr hat an der Sexualität, dass der Mann gar nicht auf sie eingeht und so weiter und so weiter, dass sie sich ihm gar nicht mehr richtig nahe fühlt, aber dass sie trotzdem mit ihm Sexualität lebt, mhm, und zwar meistens dann, bevor er auf Geschäftsreise fährt, damit er nicht, mhm, fremd geht. Das heißt, damit missbraucht sie sich selbst. Mhm. Und das ist das, was ich meine. Da müssen wir mal hinschauen. Mhm. Wie viel Missbrauch machen wir eigentlich noch mit? Und dann, was ist geschehen an Missbrauch in unserer Ahnenlinie, in der Vergangenheit, die Frauen, die durch den Krieg gegangen sind. Und dieses Patriarchat, das ist ja schon seit über 5000 Jahren. Und was ganz wichtig ist, und das ist das, was ich gerne mit dir teilen möchte, das ist das Wissen der Urvölker über die Kraft unseres Schoßraums. Denn unser Schoßraum, wir denken dann immer an die Gebärmutter. Und die Gebärmutter ist ein Teil, das ist quasi der manifeste, der körperliche Anteil. Der körperliche Anteil, das ist unsere Gebärmutter. Und unsere Gebärmutter ist ein Organ der Schöpferkraft. Denn dieses Organ der Schöpferkraft kann Leben erschaffen. Mhm. Aus Samen und Eizelle, die verschmelzen, entsteht Leben. Dieses Leben heran in 9 Monaten und wird dieses Leben aus unserem Schoß geboren. Das heißt, es ist ganz klar Schöpferkraft, und zur Schöpferkraft gehört auch, Leben sterben zu lassen. Und auch das kann unsere Gebärmutter jeden Monat, wenn das Ei nicht befruchtet ist, lässt unsere Gebärmutter das Ei sterben. Mhm. Das ist dann, wenn wir bluten. Das ist, was die Schöpferkraft ausmacht, und dies in unserer Gebärmutter. Und für die Urvölker ist es so, dass jedes Organ eine eigene Essenz hat. Also wie eine eigene Seele. Weißt du, jedes Organ lebt. Ne? Mhm. Und die fließen natürlich miteinander im Einklang. Also unser Körper ist ja ein ganzes Universum. Aber das Mutterorgan ist unser Schoßraum, weil es eben erschaffen kann, weil es Schöpferkraft in sich trägt. Und das geht weit hinaus über das Physische, über das Körperliche. Denn auch wenn du keine Gebärmutter mehr hast, hast du immer noch diese Schöpferkraft in dir. Weil wir sind natürlich nicht nur hier, um Kinder zu erschaffen und zu gebären. Wir sind auch hier, um zu träumen, um Visionen zu haben und Visionen in die Welt zu gebären. Auch das ist unsere Aufgabe. Wir haben alles schon davon gehört, ja, wir haben die Schöpferkraft bei The Secret und so schon alle mal gelesen. Mhm. Aber das ist alles nur Teilwissen, denn diese Schöpferkraft in uns, also die hat wirklich diesen Hauptsitz in der Gebärmutter und ist verbunden, also wir sind mit unserer Gebärmutter verbunden, mit der Gebärmutter, also mit dem Schoß von Mutter Erde. Das ist, was die Urvölker wissen, was sie erhalten haben, was sie heute noch leben. Und unsere Gebärmutter, unser Schoßraum, also wie gesagt, auch wenn du keine Gebärmutter mehr hast, hast du diese Kraft immer noch in dir. Die Kraft, die Umgebung zu reinigen. Die Gebärmutter, den Schoß, hat also Heilfähigkeiten. Die kann kreieren und die kann auch reinigen. Die kann heilen. Du kannst mit deinem Schoßraum heilen. Klar, als Schöpferorgan. Mhm. Aber das Problem ist halt, wenn du die ganze Zeit Energien von deinem Partner aufnimmst, von diesem, dann noch vom Ex-Partner in dir hast, ja, dann ist deine Gebärmutter, dein Schoßraum wie zugemüllt. Mhm. Das habe ich immer wieder bei Frauen festgestellt, das habe ich bei mir selber sogar festgestellt damals in meiner Einweihung. Da hatte ich noch Energien von meinen Ex-Freunden, die ich von vor 15 Jahren hatte. Mhm. Und das ist nichts Schönes, also du wirst nicht die Energien von deinen Ex-Partnern haben. Mhm. Ja, und das ist so wichtig, dass wir das anerkennen erstmal, dass unser Schoßraum diese große Kraft hat, aber dass wir daran denken, dass wir unseren Schoßraum auch gut nähren müssen, gut pflegen müssen und reinigen müssen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die Urvölker sagen eben auch, dass du sogar die Energien deiner Ahnen in deinem Schoß hast. Und zwar deshalb, weil du im Schoß deiner Mama herangewachsen bist und die ist im Schoß ihrer Mama herangewachsen. Und so trägt sich dieser weibliche erlebte Schmerz, Missbrauch und so weiter, trägt sich auch immer weiter. Ja. Das heißt, das ist, was häufig in unserer Zeit ist. Du wächst nicht mehr in diesem schönen, geheilten, kraftvollen Schoßraum heran, sondern du wächst im Schoßraum heran, der Missbrauchsenergien in sich hat, der viel Schmerz erfahren hat, sodass die Kraft gar nicht mehr spürbar ist, sondern nur tiefer Schmerz. Und wenn du diesen Schmerz nicht heilst als Frau, dann drückt er sich eben dann irgendwann auch körperlich aus, zum Beispiel in der Geburt. Das heißt, aus spirituellen Gründen ist es tatsächlich so, wenn du einen Kaiserschnitt erlebst, wenn du anderweitig Gewalt in der Geburt erlebst, dann ist das ein Ausdruck des nicht geheilten weiblichen Schmerzes. Und deswegen ist es natürlich am allerbesten, wir heilen diesen Schmerz, bevor wir schwanger werden, spätestens in unserer Schwangerschaft, damit wir wirklich eine wundervolle Geburt erleben können, die wirklich zu einem Einweihungserlebnis für uns und für das Kind wird. Das ist so wichtig. Das ist, weißt du, ich sehe ganz klar den Unterschied zwischen Angelina, meiner Ältesten, und den anderen Kindern. Ja, ich habe auch mit ihr Geburtsrückreise gemacht und da konnten wir ganz klar erkennen, auch ihre Muster, die sie da in der Geburt mitgebracht hat, nämlich zum Beispiel, ihre Bedürfnisse werden nicht beachtet. Mhm. Sie wollte noch nicht kommen. Mhm. Sie brauchte noch ein halbes Stündchen. Aber man hat sie ja nicht gelassen. Man hat ihre Bedürfnisse nicht respektiert. Und dieses Gefühl, das hat sie lange mit sich rumgetragen. Ja? Mhm. Bis wir das wirklich identifizieren konnten in der Geburtsrückreise.
Das ist so toll, dass ihr das auch gemacht habt, weil die meisten verschließen das ja in sich und dann ist es ja gar nicht mehr bewusst. Das rutscht irgendwann ins Unterbewusstsein und von daher wirkt es. Ne? Und wenn man sich das anguckt und löst, das ist einfach eine Riesenchance, dass man dann...
Ja, genau, das ist so eine Riesenchance. Und weißt, es gibt nichts, was wir nicht heilen können. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Und wenn du dir überlegst, so, wie sind wir denn geboren? Du hast gesagt, du kommst aus der DDR, ne?
Ja.
Ja, das ist ja noch, also so, aber so ähnlich war es bei uns auch. Also wir sind sofort getrennt worden von Mama, Nabelschnur sofort durchtrennt und dann sind wir in diese Säuglingszimmer da gekommen.
Ja, das war
wie krass ist
und
das?
Alle 4 Stunden wurden die Babys geholt, genau.
Alle 4 Stunden, so, das ist so krass, diese Trennung, weißt du, dann aus dem Schoß, aus der Wärme, dem immer verbunden sein mit der Mutter und dann plötzlich diese krasse Trennung und die geht dann ja zu Hause weiter, dann bist du in deine Wiege gelegt.
Ja. Und nicht verwöhnt, ne? Alle sagen, verwöhnt das Baby nicht.
Nee, lass es schreien, das stärkt
die Mutter. Das sind wir zum Glück. Ja, genau, das sind wir zum Glück jetzt. Darüber sind wir wenigstens weg.
Ja, aber das ist einfach, da ist so viel Trennung entstanden. Ja. Und was ist passiert? Wir konnten dadurch das Urvertrauen nicht aufbauen.
Ja, und wenn man sich das nicht anguckt, gibt man es eben an seine Kinder weiter. Und gibt
dann gibt es immer weiter. Gibt es dein Trauma immer weiter.
Ja.
Auch das eben den nicht geheilten Schmerz im Schoß, den gibst du immer weiter. Und es ist ja auch kein Wunder, also es ist kein Zufall, dass es so viele Kaiserschnitte gibt, so viel Gewalt in der Geburt. Das ist ja noch schlimmer. Heute müssen die Frauen noch Masken aufsetzen bei der Geburt. Was ist das denn für eine Vergewaltigung? Und dann geht es noch weiter mit Zysten, Myomen, PMS, Endometriose. Das sind alles Erkrankungen, die du bei den Urvölkern nicht findest. Die gibt es schlichtweg nicht, weil es sind wirklich Ausdrücke, physische Manifestationen des nicht geheilten weiblichen Schmerzes. Und das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen und dass wir nicht weggucken. Weißt du, in unserer Welt der Trennung ist es ja so, oh ja, ich bin krank, ich werf eine Schmerztablette ein oder ich lasse es mir wegschneiden. Und das ist wieder dieses Bekämpfen. Ich bekämpfe was, anstatt es mir anzuschauen, anstatt dem ins Auge zu blicken und wirklich zu schauen, okay, was ist denn der Grund? Weil wenn ich wirklich wieder in die Freude, in die Fülle, in die Liebe, in das Vertrauen finden will, dann muss ich das Alte heilen. Und wie ich gerade schon sagte, bei uns in unseren Generationen konnte sich dieses Urvertrauen gar nicht aufbauen. Du brauchst einfach, wenn du dir das anguckst, wir haben jetzt tatsächlich gerade Katzenbabys gekriegt vor 5 Tagen. Ganz wunderschön. Also unsere Katze hat das erste Mal Babys gekriegt und hat die echt im Kreis unserer Familie gekriegt. Die ziehen sich ja eigentlich auch zurück, aber sie hat wirklich ihre ersten Wehen jetzt bei uns auf dem Schoß und dann im Kreis unserer Familie. Und du siehst es wirklich, ununterbrochen ist sie mit ihren Kindern zusammen. Mhm. Entweder sie legen irgendwie in irgendeiner Form auf ihr drauf oder sie nuckeln an der Titi. Also da ist immer diese Nähe da, mhm. dieses Vertrauen muss sich aufbauen. Und guck mal, wir sehen doch heute, wie viele Menschen sind nicht im Vertrauen, wie viele Menschen sind bestimmt von Angst. Das ja. ist besonders die letzten beiden Jahre, hat sich das ja wirklich gezeigt, ja. wie sehr die Menschen in Angst gefangen gehalten sind. Ja. Und warum haben wir Angst? Angst ist das Gegenteil von Vertrauen. Wir vertrauen dem Leben nicht. Mhm. So viele Menschen, die sich eigentlich gar nicht impfen lassen wollten, aber die sich impfen lassen haben aus Angst, weil sie sonst ihren Job verlieren. Mhm. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel dafür. Das heißt, die haben nicht auf ihr Gefühl gehört, aus Angst. Und Angst bedeutet, wie gesagt, nicht Vertrauen. Sie vertrauen nicht in das Leben und sie vertrauen nicht in ihre Schöpferkraft, dass okay, vielleicht verliere ich meinen Job, aber ich habe die Schöpferkraft in mir. Ich kann was Neues kreieren. Das ist nicht da. Das existiert ja. nicht aufgrund ja. dieser starken Trennung. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns diese Themen angucken. Woher kommt es denn, dass wir nicht vertrauen können? Woher kommt es, dass wir zwar von Schöpferkraft lesen, im Buch oder das im Film The Secret gucken und uns inspiriert fühlen, aber es dennoch nicht leben. Es gar
bleibt
nicht
im Kopf.
Spüren diese Kraft. Ja,
es bleibt genau. im Kopf.
Es bleibt nur ja. oberflächlich. Am ja. nächsten Tag bist du doch wieder in den alten Mustern und hast es völlig vergessen, weil du es nicht spürst, weil du es nicht mehr in dir spürst, weil du diese Trennung erfahren hast. Und die einzige Heilung ist, wenn wir diese Trennung aufheben, wenn wir das Vertrauen wieder aufbauen in das Leben, in unsere Kraft. Und das ist der Weg, den ich selber gehen durfte und den ich heute auch begleite und der so, so wichtig ist. Ich würde mal ganz gerne darauf eingehen, wie ist es denn eigentlich natürlich? Also wie ist es bei den Urvölkern? Einfach nur mal, dass ihr versteht, wie anders das einfach ist. Ich habe schon gesagt, bei den Urvölkern gibt es keine Fehlgeburten, bei den Urvölkern gibt es keine Beckenendlage und so weiter. Da gibt es keinen Schmerz bei der Geburt. Und es haben mir wirklich, ich kenne ja nicht nur die Maya, ich habe auch Freunde bei den Maori, bei den Navajo, bei den Diné, bei den Hawaiianern. Und die haben mir alle das Gleiche bestätigt. Mhm. Der Schmerz in der Geburt kam mit den Missionaren. Spannend, ne?
Ja, das ist spannend.
Ja, sehr spannend. Und dann hier bei den Maya ist es eben so, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, die Frau wird genährt. Immer, immer. Es ist einfach so, die Frau ist heilig, weil sie das Leben gebärt. Der Mann ist natürlich auch heilig. Ne? Mhm. Aber die Frau ist sie, die das Leben gebärt. Und alleine deshalb, mir hat mein Kogi gesagt, aus dem Hochland von Kolumbien, wir sind alle als Männer die Ehemänner von Mutter Erde. Wir sind hier, um über sie zu wachen, um sie zu schützen, um sie zu lieben und sie zu ehren. Genau wie alle Frauen, weil sie die weibliche Kraft in sich tragen. Und weißt du, diese Anerkennung, diese Liebe, diese Verehrung für das Weibliche, die ist einfach sehr, sehr tief.
Das ist auch wirklich so, dass die Männer auch wirklich so nicht sich in den Vordergrund. Ist das tatsächlich so?
Ja, die also alle Urvölker haben in Matriarchaten gelebt.
Wow.
Mhm. Und es ist natürlich so, ja, die Frau gebärt Leben, das heißt, sie ist ja sowieso schon wertvoll, aber dann ist sie schwanger, weißt du, dann gebärt sie das Leben, das muss man schützen und man weiß, es kann dem ungeborenen Leben, dem Wesen, das da in der Frau heranwächst, nur gut gehen, wenn es der Frau gut geht. Mhm. Das heißt, die Frau wird genährt auf allen Ebenen. Also hier ist es so, alle 20 Tage, immer dann, wenn die Maya-Energie, also das ist die spirituelle Seele quasi der Frau, wenn die drankommt, also wenn die im Kalender ist, dann kommt die Maya-Hebamme. Und die Maya-Hebamme, die geht dann, die gehört auch zu den Priesterinnen, und die geht dann mit der Frau in den Tuch. Das ist der Schoßraum der Erde. Dieser Tuch ist aus Lehm gebaut, also aus der Erde gebaut, ne? Wirklich nur aus Natur. Und sieht aus wie ein Iglu, wie ein schwangerer Bauch. Hat auch einen Bauchnabel und eine Feuerstelle, da wird Feuer gemacht und aus dem Bauchnabel kommt dann der Rauch raus. Ne? Und dann hat er einen kleinen Eingang, also du kannst wirklich nur hineinkrabbeln, durch den Geburtskanal quasi. Und dann ist es dunkel da drin, wie im Schoß der Erde. Weil die Decke, der Eingang, der wird dann zugehängt mit einer dicken Decke. Mhm. Das heißt, es fällt schwaches Licht rein, wie im Bauch, wirklich wie im Schoßraum. Mhm. Und es ist ein heiliger Raum, also der wird wirklich eingeweiht. Das ist ein Ritual, ein Altar. Und wenn du dann da drin bist als Frau, als Schwangere, und Männer gehen auch in Tuch, ne, so ist das nicht, aber ich spreche ja jetzt hier von der Schwangerschaft, da liegt die Frau dann drin und wird dann von der Maya-Hebamme, die kniet vor ihr, die reinigt sie dann mit heiligen Kräutern, mit Kraftpflanzen, und dann wäscht sie sie mit heißem Wasser und wäscht sie, reinigt sie, wirklich knetet sie durch und massiert sie dann noch nach der alten Maya-Massageart. Das heißt, sie wird wirklich auf allen Ebenen gereinigt, genährt und sie empfängt einfach dieses bedingungslos geliebt werden, weißt du, diese Hingabe von der Maya-Hebamme an sie, weißt du?
Dieses die Verehrung fast.
Ja, genau. Wenn du gewaschen wirst von einer anderen Frau, wenn du gereinigt wirst, wenn du massiert wirst, weißt du, das ist ja einfach wirklich so eine Verehrung, so eine Hingabe einfach auch von der Hebamme, so eine Liebe von der Hebamme. Und dann macht die Hebamme auch immer noch eine Feuerzeremonie für die Frau, also auch spirituelle Reinigung und Nährung. Und sie spricht dann auch immer noch mit der ganzen Familie. Das ist auch ganz wichtig, dass da immer Einheit und Einklang ist zwischen Mann und Frau. Und wenn da Kinder sind, dass es auch den anderen Kindern gut geht und so weiter. Na, also die Hebamme ist wirklich für alles da und das die ganze Schwangerschaft. Und meistens ist es so, dass die Frau dann tatsächlich auch im Schoß der Erde im Tuch gebärt. Das heißt, sie gebärt das Kind aus ihrem Schoß in den Schoß der Erde. In dieser Dunkelheit, in diesem nährenden, warmen, geborgenen, geschützten Raum. Ja, und dann nach der
Geburt.
Genau. Und dann nach der Geburt ist es einfach so, ja, dass das Kind auch getragen wird, gehalten wird. Und das ist schon schön. Also meine Nana hat mir erzählt, dass ihre Mama, die konnte zum Beispiel auch in der Plazenta lesen. Konnte in der Plazenta über das Schicksal, die Bestimmung des Kindes lesen und auch über die Mutter viel lesen, ob sie noch weitere Kinder bekommt und so. Und die Mama von meiner Nana, die ist 115 geworden und bis sie 100 war, hat sie, wie gesagt, als Hebamme gearbeitet. Und sie hat dann, du kannst ja überlegen, also wie lange sie da gewirkt hat. Das waren ja viele Jahrzehnte, bis sie 100 war. Und also das waren, die Maya kriegen ja nicht gerade wenige Kinder, ne? Also sie hat schon vielen Kindern mit auf die Welt geholfen und sie hat nicht ein Baby und nicht eine Mama verloren. Ja, und das, meine Nana sagt immer, ihre einzigen Werkzeuge waren ihre Hände. Und sie hatte einen Obsidian, mit dem hat sie die Nabelschnur durchtrennt, wenn es dann soweit war. Ja, und das ist einfach, wenn du da einfach mal mit reingehst, weißt du, in diese Kraft, in diese Energie, weißt du, du wirst genährt als Frau, sodass es dir gut geht. Und wenn dann wirklich mal ein Schmerz da ist in deinem Schoß, kannst du ihn dann gleich da lassen. Das sagen die Hebammen auch immer. Du kannst alles hier im Schoß der Erde lassen, was dir nicht mehr dient, was dich vielleicht belastet hat, was sich schwer anfühlt. Das können wir Mama Erde übergeben, weil sie ist ja unsere Mama. Sie nimmt das gern für uns. Für sie ist das wie Dünger. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und weißt du, dann baust du gar keinen Schmerz auf in deinem Schoß und dann geht es dem Kind natürlich auch ununterbrochen gut. Das Kind fließt dann wirklich da im Einklang mit der weiblichen Kraft im Schoß umher und wird dann aus dieser Kraft verbunden, mit dieser Kraft geboren. Und das ist ja ein ganz anderer Start ins Leben, weißt du, dann kommst du doch schon ins Leben voller Vertrauen und total genährt.
Ja.
Na, das ist einfach so wunderschön. Ja, und das wünsche ich mir einfach, dass das wieder zurückkommt, weil, weißt du, es geht gar nicht darum, dass die Maya das so leben. Ich weiß, dass alle Urvölker das so gelebt haben, inklusive unseres Urvolks. Wir kommen auch von einem Urvolk. Wir haben auch mal in Verbundenheit gelebt mit den uralten Traditionen, mit dem uralten Wissen. Wir haben das nur vergessen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das weg ist. Und jetzt ist die Zeit, dass wir uns erinnern. Und dieser Weg der Erinnerung, das ist eben auch immer der Weg wieder ins Vertrauen. Ins Vertrauen, dass du in jedem Moment gehalten und genährt bist. Vertrauen in deine eigene Kraft. Also das ist wirklich der Weg, den wir jetzt gehen dürfen, der auch einfach die Lösung ist für all diesen Schmerz, der geschehen ist. Weil ich habe jetzt viel den Schmerz aufgezeigt. Und da fragt man sich ja natürlich, oh Gott, wir sind ja voll getrennt worden und dies und das. Aber wie können wir das denn heilen?
Ja.
Ja, und das können wir. Das können wir.
Ja, das ist wichtig für unsere Zukunft, weil sonst würden wir irgendwann aussterben, ne?
Genau, genau. Das ist, ich meine, wir stehen jetzt wirklich an einem Punkt der Entscheidung, das sagen die Urvölker dieser Welt auch immer wieder. Denn auf der einen Seite, also es ist der Wandel, das sagen wirklich alle Urvölker, egal ob Maya, Inka, Hopi und so weiter, wir sind im Wandel. Und das heißt, wir können uns jetzt entscheiden, in welche Richtung gehen wir. Gehen wir wieder den Weg in die Einheit, in die Verbundenheit, in das Vertrauen, in unsere Urkraft zurück? Oder wollen wir weiter der Trennung folgen? Und die Trennung ist ja da, also die wird uns ja gerade sehr, sehr gezeigt. Mhm. Ne? Es wird von digitalem Geld gesprochen. Ja. In Schweden gibt es Menschen, die sind schon gechippt. Ne? Und künstliche Gebärmutter und so weiter, ne, soll hier ausprobiert werden, dass die Frauen gar nicht mehr gebären müssen. Aber das trennt uns ja von unserer Kraft. Wir brauchen ja diese Einweihungen.
Wir werden dahin geschubst, also dahin gedrängt, ne, in diese Trennung, ja. Immer mehr in diese Trennung. Und es ist so wichtig, dieses Gegengewicht oder den Weg zurück und sich zu erinnern, dass wir einfach,
genau.
Dass wir eigentlich was ganz anderes in uns haben, was wir auch
genau.
Wieder aufwecken dürfen.
Und das ist unsere Entscheidung, weil wir haben den freien Willen. Ob wir ihn nutzen oder nicht, wir haben den freien Willen. Niemand kann dich zwingen, etwas zu tun. Mhm. Das glaubst du nur, weil du dich selber klein hältst. Aber wenn du wieder verbunden bist mit deiner Schöpferkraft, dann kommst du auch an deine Herausforderungen auf jeden Fall. Aber dann siehst du die Herausforderungen nicht mehr als schlimm an und willst davor weglaufen, sondern dann erkennst du, dass die Herausforderungen nur da sind, um dich noch tiefer in deine Kraft zu führen.
Ja.
Denn was ich sehr oft höre, gerade auch in der Spiri-Szene, ist, wenn irgendwas schwer ist oder nicht gleich leicht geht, dann heißt es gleich, ja, dann soll es wohl nicht sein. Nee, das ist Weglaufen. Das ist Weglaufen vor den Herausforderungen. Für alle Urvölker gab es Einweihungen. Und ich habe jetzt ja schon mehrfach gesagt, Geburt ist eine Einweihung. Das ist die Einweihung ins Leben. Und natürlich auch für die Frau, noch tiefer in ihre Kraft zu kommen. Dann gibt es natürlich mehrere Einweihungen. Manchmal hat man als Kind, besonders wenn du die Aufgabe hast, eine spirituelle Aufgabe hast, die auch Priester oder Schamane oder Heiler zu sein, bist du als Kind auch öfter mal krank oder so. Das sind dann auch Einweihungen. Früher wusste man zum Beispiel noch, dass Kinderkrankheiten auch kreieren, dass man ein höheres Bewusstsein danach hat, also dass sie bei der Entwicklung unterstützen. Und
ganz wichtiger Punkt, weil heute werden weggeimpft, die Kinderkrankheiten. Und das ist eigentlich so wichtig, auf dem Weg, auf dem eigenen Weg, das da durchzugehen. Ja.
Genau, und das sind auch wieder diese Trennungen von den Einweihungen. Und dann geht es weiter. Dann gibt es halt die Einweihung, wenn du zur Frau wirst oder zum Mann wirst. Ne? Und das ist auch ganz wichtig. Und da begegnest du auch Prüfungen. Da besonders, wenn du spirituelle Aufgaben hast im Leben, da wirst du auch dem Tod immer wieder begegnen. Mhm. Und es ist, wie gesagt, nicht, um dir zu sagen, oh, dann soll es wohl nicht sein und dich in der Ecke zu verstecken, sondern das ist, damit du wächst an den Herausforderungen. Yeah. Und da kann man doch nicht gleich sagen, ja gut, mein Arbeitgeber sagt jetzt, sorry, ich muss nochmal auf dieses Beispiel zurückkommen. ich muss mich impfen lassen. Ja, okay, dann lasse ich mich halt impfen. Mhm. Na, nee, da musst du sagen, okay, das ist jetzt eine Herausforderung in meinem Leben. Jetzt aktiviere ich aber mal meine Schöpferkraft und schau, was dann entsteht, welche neuen Möglichkeiten sich mir öffnen. Das ist da, worum es geht. Und das
ist aber so schwer, weil man eben dieses Urvertrauen nicht mehr hat. Und wenn man die Geburt ist so eine Chance, wenn man es schafft, so eine Geburt zu erleben, wird man dadurch gestärkt und kann von daraus schöpfen und das Urvertrauen auch wieder zurückgewinnen. Ne? Das ist so eine eigene Heilung, wenn man diesen Weg geht.
Das auf jeden Fall. Aber ich meine, es kriegt ja nun auch nicht jeder 7 Kinder.
Müssen ja nicht 7 sein.
Deswegen gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten der Heilung. Das stimmt, das ist auf jeden Fall. Also wenn du wirklich nach einer traumatischen Geburt diesen Schmerz wirklich dich dem stellst, den aufarbeitest, den heilst und dann nochmal eine Geburt erlebst, dann heilst du damit wirklich auch. Also du kannst damit wirklich heilen, was geschehen ist. Und aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wieder dich in dieses Vertrauen hineinzubegeben. Mhm. Und das ist wirklich die Verbindung zu Mutter Erde. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sie ist ja auch die Schoßraumkraft. Also Mama Erde ist ja ein großer Schoßraum. Mhm. Aus ihr wird ja alles Leben geboren. Das heißt, aus ihr werden die Bäume geboren. Aus ihr werden die Pflanzen geboren. Aus ihr wird das Wasser, die Quellen geboren. Aus ihr werden die Berge geboren. Und es sind, weißt du, für die Urvölker ist das ganz klar, alles lebt ja. Also Mama Erde lebt. Aber alles, was aus ihr geboren wird, lebt ja auch. Nicht nur wir Menschen. Die Bäume leben, die Tiere leben, die Pflanzen leben, die Elementarwesen leben. Also das lebt ja alles. Und wenn wir das wieder erkennen, weißt du, Mama Erde lebt. Sie ist quasi die große Urmutter, aus der alles Leben aus dieser Erde geboren wurde. Und sie ist ein großer Schoß. Und okay, meine Mama, die konnte das nicht. Meine Mama konnte mir das Urvertrauen, diese bedingungslose Liebe nicht vermitteln, weil sie selber so viel Schmerz erlebt hat. Und weißt du, es bringt auch nichts, da ewig dann, das machen wir ja auch dann so oft, das immer wieder durchkauen und dann mit 50 noch hinter der Liebe um unserer Mutter hinterherrennen. Das geht nicht. Wenn die Mama noch im Schmerz ist, dann kann sie das nicht. Sie konnte nur das geben, was sie geben konnte. Mehr ging nicht. Ja. Weil wenn du nicht geheilt bist, dann geht es nicht. Dann kannst du es einfach nicht. Egal, wie sehr du dir das vielleicht wünschst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wieder anbinden an die große Mutter, an die große Mama. Und das ist wirklich die Verbindung zu Mama Erde. Das heißt, du kannst einfach mal kannst einfach mal in die Natur gehen, auf eine Blumenwiese oder in den Wald und dich wirklich bäuchlings oder so wie ein Fötus auf die Erde legen.
Um mal zu riechen und mal zu lauschen.
Ne? Genau, um mal zu riechen, zu lauschen, zu spüren. Und du kannst dir dann auch vorstellen, dass aus dir eine Nabelschnur wächst, tief in die Erde hinein. Und die dich dann verbindet mit Mama Erde Schoßraum, mit der Plazenta. Und die dich nähert. Und kannst du dir einfach vorstellen, weißt du, es muss nicht klar vor deinen Augen sein. Stell dir es einfach vor mit deiner Absicht. Okay, ich habe jetzt die Absicht, ich möchte mich wieder an die große Mutter, an das große Ganze anbinden. Und dann lass diese Nabelschnur wachsen bis ins Innere der Erde. Sie wird sich dort wieder verbinden mit dem Ursprung, mit der Urmutter, mit der Urquelle der Schöpferkraft. Und dann atme mal über die Nabelschnur ein. Atme mal diese mütterliche, bedingungslose Liebe. Mama Erde liebt uns bedingungslos. Sonst hätte sie uns hier schon längst runtergeschmissen.
Mhm. Also,
wie gemein wir zu ihr sind. Wie sehr wir sie verschmutzen, ihre Gewässer verschmutzen, ihren Boden verschmutzen. Sie ausbeuten mit den Minen und so weiter. Wie wenig wir sie hören. Na, und trotzdem liebt sie uns immer noch bedingungslos und sie freut sich über jedes ihrer Kinder, egal ob Mann oder Frau, die sich wieder bewusst mit ihr verbindet. Du kannst auch, das ist jetzt eine Übung, also dann kannst du wirklich diese Kraft einatmen über die Nabelschnur. Und du kannst auch, wenn du Schmerz in dir spürst, Traurigkeit, Verzweiflung, Angst, kannst du das einfach in sie, wenn du auf ihr liegst, in sie hineinatmen. Das ist dann oft so, oh mein Gott, darf ich ihr das wirklich geben? Aber dafür ist sie da. Das ist wirklich, was die Urvölker sagen. Das ist Dünger für sie. Das ist genauso, wie wenn eins deiner Kinder kommt und sich auf deinen Schoß legt und weint. Dann nimmst du doch auch den Schmerz deines Kindes auf. Und das machst du auch bedingungslos gerne. Und genauso macht Mama Erde das auch gerne. Du kannst ihr alles geben. Das ist einfach, es sind so einfache Dinge, die du tun kannst, die dich aber wieder in die Verbindung bringen. Du wirst es merken. Zum Beispiel, wenn du einen Baum umarmst, ist das ganz Ähnliches. Wenn du einen Baum wirklich umarmst, Bäume sind Hüterwesen dieser Erde. Und wenn du dann den Baum, es ist immer gut, vorher da auch mit zu sprechen, also mit der Erde zu sprechen oder mit dem Baum zu sprechen und dem Baum zu sagen, ich möchte mich mit dir verbinden. Ich bin deine Schwester, dein Bruder, nennst deinen Namen. Und ich möchte wieder spüren. Ich möchte wieder ins Vertrauen kommen. Weißt du, wenn du das wirklich aussprichst und am besten laut, das ist so kraftvoll. Und dann wirklich stell dir vor, dass aus dir, aus deinen Füßen Wurzeln wachsen, genau wie der Baum Wurzeln hat, in die Erde hinein. Und wie sich die Wurzeln dann auch begegnen, die deine Wurzeln und die Wurzeln des Baums. Und so gibt der Baum dir auch Informationen. So gibt der Baum dir Antworten über diese Wurzeln. Das ist so schön, was aus so einer Kommunikation, aus so einer Vereinigung mit einem Baum entstehen kann. Und es geht natürlich nur, wenn du wirklich dein Herz öffnest, dein klares Ja gibst und wirklich hinspürst, weil die Antworten kommen nicht aus dem Kopf, die kommen aus dem Inneren. Mhm. Und du kannst auch wieder anfangen, Rituale zu feiern. Also wir machen oft Medizinkreise, wo wir den Menschen zeigen, wie sie ganz einfache Rituale wieder anfangen können. Das heißt zum Beispiel an einen Bach gehen und ein kleines Wasserritual feiern. Du, das ist nichts Kompliziertes, das ist 5 oder 10 Minuten, aber das bringt dich wieder in Verbindung auch mit der Wasserkraft. Ich habe schon gesagt, mit Erde, mit dem Baum, aber du kannst auch mit dem Wasser oder mit dem Wind in Verbindung kommen. Und all diese Kräfte der Natur, die sind auch in dir. Mhm. Und dadurch kommst du wieder in Verbindung. Das Wasser steht zum Beispiel für deine Träume. Ich habe gesagt, du hast auch die Träumerkraft in deinem Schoß. Für deine Gefühle, für das Fließen deiner Gefühle. Also durch ein Ritual mit dem Wasser kommst du wieder mit deinen Gefühlen und dem Traum deiner Seele in Verbindung. Und du kannst auch zum Beispiel dein Blut, dein Menstruationsblut, dein Mondzeitblut, kannst du wieder der Erde geben. Das ist auch ein ganz, ganz altes Ritual. Und Mama Erde wartet nur darauf, dass wir ihr wieder unser Blut geben. Du kannst wirklich, wenn du einen einsamen Ort weißt, einen Rock anziehen und kannst frei auf die Erde bluten. Wenn dir das am Anfang komisch vorkommt, dann kannst du anfangen, Menstruationsschwämmchen oder Tassen zu benutzen und so das Blut sammeln und es dann in einem Ritual der Erde übergeben. Und ich weiß, wenn du das beginnst zu tun, wird dir das komisch vorkommen. Mhm. Egal, ob du den Baum umarmst oder ob du dich mit dem Wasser oder dem Wind verbindest oder ob du dein Blut der Erde gibst. Wahrscheinlich kommt dann auch Scham hoch. Oder ich bin falsch oder eben in mir stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Das sind halt alte Gefühle, das sind Glaubenssätze, mit denen man ja auch unsere Kraft klein gehalten hat. Aber wie ich schon sagte, das ist deine Entscheidung. Du kannst dir das angucken, die Schuld, die da hochkommt, der Ekel vielleicht auch, der da hochkommt, und kannst es trotzdem tun. Und einfach schauen, was passiert. Und das bringt die Frauen wirklich wieder zu sich selbst. Und das Blut, das, was wir so sehr unterdrücken mit Tampons und so, das steht ja für das Fließen in uns. Das steht für unsere Fruchtbarkeit. Und weißt du, so kannst du wieder anfangen, in die Verbindung mit Mutter Erde zu kommen. So kannst du beginnen und du wirst merken, je mehr du das tust, dass sie beginnt, mit dir zu kommunizieren. Über den Wind zum Beispiel oder über das Wasser oder über den Baum oder über eine Pflanze, die da plötzlich ist oder eine Feder, die vor dir liegt. Oder ein Stein, der dir begegnet. So kommuniziert sie mit dir. Und dann spürst du plötzlich immer mehr. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ich meine, du musst dir überlegen, wie lange hast du in der Trennung gelebt? 30, 40, 50, 60 Jahre. Mhm. Aber immer mehr spürst du, okay, ich bin gar nicht allein. Wenn ich Mama Erde um Hilfe bitte, dann schickt sie mir plötzlich eine Feder, die vielleicht für die Leichtigkeit steht. Und dann sehen wir, ich bin nicht alleine. Sie hört mich, sie ist für mich da. Sie lässt eine Kraftpflanze wachsen, die ich vielleicht gerade brauche, weil ich Kopfweh habe oder Bauchweh habe. Sie ist für mich da, sie nährt mich, sie versorgt mich, sie liebt mich bedingungslos. Und so kannst du mehr und mehr in dieses Vertrauen kehren, zurückkehren. Und so erfährst du auch immer mehr über deine Schöpferkraft. Denn deine Schöpferkraft ist ja verbunden mit der Erde. Wir sind nicht hier, um egoistisch zu erschaffen, weißt du, um noch mehr Materialismus anzuhäufen. Und das heißt nicht, dass wir nicht haben dürfen, was wir brauchen. Natürlich, wenn wir ein großes Haus brauchen, weil wir eine große Familie sind, ist das super für uns. Es ist auch wichtig für uns. Aber es geht nicht darum, immer mehr anzuhäufen, nur um das zu haben oder uns sicher zu fühlen. Das ist ja nur eine illusionäre Sicherheit. Es geht mehr darum, im Einklang mit der Erde zu erschaffen. Das heißt, vor allem auch deine Bestimmung zu leben. Denn wenn du deine Seelenbestimmung lebst, ist das im Einklang mit der Erde. Und wenn du deine Bestimmung lebst, bist du glücklich, bist du erfüllt. Und das ist dann die Energie, die du in die Welt gibst. Wenn du die ganze Zeit nur irgendwas machst, was du hast, wo du Bauchweh hast, wenn du hingehen musst zur Arbeit, dann gibst du diese Energie in die Welt. Und damit schaffst du wieder ein Ungleichgewicht in der Welt. Und es ist so wichtig, gerade jetzt im Wandel, dass wir verstehen, dass wir die Veränderung sind. Wir sind die, die die Welt kreieren. Das heißt, all die Systeme, über die wir uns beschweren, die haben wir mitkreiert. Durch unsere Ängste, durch die Trennung, durch unsere Angst vor unserer Kraft. Und wenn wir jetzt beginnen, unsere Kraft wieder zu entfalten, zu leben, in die Welt zu bringen, dann kreieren wir die Welt um. Dann verändern wir die Welt. Schritt für Schritt.
Und wenn wir nochmal zurückgehen zum Schwangersein und zum Geburtsthema, sich einfach immer ein bisschen mehr bewusst zu machen, einfach ein bisschen rausnehmen und ein bisschen schauen, was könnte ich machen, was kann ich von der Natur lernen oder wie kann ich wacher sein und wie kann ich mit meinem Kind kommunizieren, dass man einfach ein bisschen kleine Schritte geht, auch wenn einem das nicht vertraut ist und man denkt, ach, komisches Zeug, was die da reden oder so, dass man kleine Schritte geht und sich und innehält, ne, und sich und wach ist für das, was kommen will und für das, was mit einem sprechen will, ja, von außen
das,
und von
innen. Das Allerwichtigste ist, dass du wirklich dein Ja gibst, das sage ich immer wieder. Damit beginnt alles. Das ist ja die Entscheidung, von der ich sprach. Wenn du dich entscheidest, wenn du dein klares Ja dazu gibst, wieder du selbst zu sein, in deiner Kraft zu sein, das ist das Wichtigste, dein Ja zu geben. Und dann natürlich auch wirklich schauen, was brauchst du? Was brauchst du auf deinem Weg zu dir selbst? Was brauchst du und was braucht natürlich auch dein Kind? In erster Linie ist es wichtig, dass es dir gut geht. Dann geht es auch dem Kind gut. Das wird auch so oft verdreht in unserer Gesellschaft, wo die Mütter gar nicht mehr so wichtig sind, wo es nur noch um die Bedürfnisse der Kinder geht. Aber das stimmt nicht. Viele Mamas, wenn ich den Mamas sage, hey, du musst dich an erste Stelle stellen, sagen dann immer, aber bin ich da nicht egoistisch? Nee, bist du gar nicht. Weil nur wenn du in deiner Kraft bist, wenn du genährt bist, wenn es dir gut geht, kann es deinem Kind auch gut gehen. Na, das ist ja auch, wie die Urvölker arbeiten, wirken. Der Mama muss es gut gehen, schon in der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft. Und das ist ganz wichtig, dass du da schaust, was brauchst du und dir dann auch wirklich Zeit für dich nimmst. In unserer Welt geht es ja immer nur ums Funktionieren. Und geh raus aus diesem Funktionieren und hinein in was brauchst du, was tut dir gut. Vielleicht gibt es kein Tuch in Europa, aber du kannst dir trotzdem eine Doula suchen, eine Hebamme suchen, die für dich da ist. Du kannst jemanden suchen, der dich massiert. Dann ist es vielleicht keine Maya-Massage, dann ist es eine Lomi-Lomi-Massage oder so. Aber egal, schöne Bäder sind total wichtig. Gute Bäder, weißt du, dass du wärmer hast, dass du wirklich dich genährt fühlst und mal ein gutes Buch liest auf deiner Couch. Also, dass du dir wirklich einen schönen Raum kreierst, die ganze Schwangerschaft hindurch. Und auch natürlich alle Erwartungen loslässt, also von wegen, ich muss jetzt immer glücklich sein, weil ich schwanger bin. Denn das ist auch normal. Wie gesagt, das ist eine Einweihung, die Schwangerschaft. Das heißt, da kommt auch alter Schmerz hoch. Und dann ist es wichtig, dass du dir wirklich jemanden suchst, der dich dadurch begleitet. Einen Frauenkreis zum Beispiel, eine Heilerin, Priesterin und so weiter. Dass du wirklich begleitet bist, auch durch diese Transformationen der Schwangerschaft. Denn das kann ich sagen, von 7 Schwangerschaften ganz klar und von vielen Frauen, die ich begleitet habe. Transformation gehört dazu, die Seelen, gerade die neuen Seelen. Jetzt kommen ja schon Seelen, die haben keinen Bock mehr auf den nochmal den alten Schmerz durchzukauen. Die fordern meistens schon vorher von den Müttern, das aufzulösen. Und wie gesagt, dann spätestens in der Schwangerschaft bringen sie ganz viel mit, dass die uralten Themen aufgelöst werden. Also ich weiß noch, als ich mit Lorelei schwanger war, meiner Jüngsten, da kam nochmal so eine richtig krasse Transformation. Von wegen, das hört irgendwann mal auf. Irgendwas kommt immer, das wird dann immer tiefer. Ne? Also Lorelei hat in der, so den letzten Monat der Schwangerschaft hat so richtig ein ganz, ganz tiefes Thema hochgebracht. Eine Erinnerung an ein früheres Leben, wo ich auch Priesterin war und umgebracht worden bin. Mhm. Und das hat in mir so eine starke Panik, so eine starke Angst ausgelöst. Aber auch da ging es darum, zu vertrauen, dass das alles dazugehört, dass das alles richtig ist, dass diese Seele das mitbringt, dass die Seele mich damit unterstützt, dass ich auch diese ganz uralten Themen auflösen kann. Und das habe ich dann auch. Das habe ich dann auch. Mich
hattest du auch deine Hebamme? Hattest du eine Maya-Hebamme, die dich begleitet hat?
Ja, ich bin ja mehr so die Alleinfrau. Ne?
Auch in der Schwangerschaft nicht.
Ich hatte eine traditionelle Hebamme, die ist dreimal gekommen. Mhm. Auch zur Massage. Genau, aber so mit meinen Themen und so. Bei Priestern ist das immer so ein bisschen anders. Okay. Also das ist halt so, wenn ich mich begleiten lasse, dann von meinem Mann, der ja auch ein geweihter Priester ist. Mhm. Na, weil, ja, das ist dann so, es ist halt so mein Weg. Ne? Mhm. Aber generell kann ich sagen, es ist ganz wichtig für die meisten Frauen, wirklich im Kreis von Frauen zu heilen. Das kann auch eine Frau sein. Das ist ja auch schon ein Kreis, ne, wenn zwei Frauen zusammenkommen. Aber auch gerade diese Frauenkreise mit mehreren Frauen, die unterstützen einfach so sehr. Die können so viele Themen in die Heilung bringen. Das ist ja auch immer, weißt du, wenn wir einen Kreis bilden, dann entsteht ja auch immer ein Schoßraum. Mhm. Ein heiliger Schoßraum entsteht. Ein Kreis ist ein heiliger Raum. Und das ist für mich immer ein Schoßraum, in dem ganz viel Heilung und nährende Energie fließen darf. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich immer reinspüren, auch da immer auf unser Gefühl hören. Wen brauche ich wirklich? Mhm. Brauche ich eine Frau? Brauche ich zwei? Ja,
das ist ganz wichtig. Das ist die allerwichtigste Botschaft, ne? Auf sich zu hören, nicht? Die machen das, da sollte ich das auch tun, egal in welcher Richtung, sondern wirklich auf sich zu hören und die eigene Stimme zu stärken. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ne?
Das ist das Wichtigste und das dürfen wir alle wieder lernen und wie ich dir eben auch an meiner Geschichte erzählt habe. Mhm. Ja, es war so klar für mich nach der ersten Geburt und trotzdem ist es mir bei der zweiten Geburt nochmal geschehen in abgeschwächter Version. Also es hat dann natürlich gezeigt, ich habe da schon was von geheilt, aber wir sollten, deswegen habe ich eben gesagt, lass alle Erwartungen los. Mhm. Weil, weißt du, ich habe ja auch mit diesen Glaubenssätzen mein Leben lang gelebt. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen. Ja. Und was ganz wichtig ist, dass wir nicht uns verurteilen, sondern dass wir uns stattdessen in den Arm nehmen. Weil Verurteilung haben wir echt genug gehabt.
Ja.
Wir brauchen wirklich diese nährende, liebende Kraft. Und die finden wir wirklich sehr oft in Frauenkreisen. Ja. Natürlich sollten wir da auch immer, wie gesagt, hineinspüren und auch schauen, wer leitet den Kreis. Also ich würde wirklich auch nur in einen Frauenkreis gehen oder empfehlen, der wirklich auch von einer Frau geführt wird, die ihre Kraft schon entfaltet hat. Mhm. Genauso würde ich auch nur zu einer Hebamme gehen, die ihre Kraft schon entfaltet hat. Das ist wichtig, weil du musst, wenn du eine Geburt und Schwangerschaft begleitest, wirklich in die Kraft der Frau vertrauen können. Mhm. Und leider können das auch nicht alle Heber.
Ja, weil die sind ja genauso aufgewachsen. Genauso mit dieser Angst und diesem Nicht-Urvertrauen. Und dann bringen sie ihre eigene Geschichte nämlich auf mit in die Geburt und das tut nicht gut.
Das tut nicht gut und das ist auch nochmal, dass du es ansprichst, ganz wichtig. Denn wir Frauen öffnen uns ja vollkommen in der Geburt. Ja. Und diese Öffnung, die ist ja nicht nur mit unserer Joni, mit unserer Gebärmutter öffnen wir uns ja nicht nur. Das ist ja immer auf allen Ebenen. Das heißt, du öffnest auch dein komplettes Energiesystem in der Geburt. Und das heißt, wenn da jemand dabei ist, der Angst hat, dann bist du so offen, dass du diese Angst dann aufnimmst und diese Angst sich dann auf dich überträgt. Das ist nicht mal, manchmal ist es nicht mal deine Angst. Ja, und die dann alles wieder verschließen kann und die Geburt verzögern kann und so weiter und so weiter. Deswegen muss man echt aufpassen. Also ich habe übrigens, spannend zu diesem Thema nochmal, ich habe kein einziges Urvolk gefunden bisher, wo die Männer bei der Geburt dabei sind.
Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, dass die Männer ein ganz großer Aspekt sind, weil die ja oft die Angst mitbringen und diesen männlichen Blickwinkel. Und das hätte ich jetzt, wollte ich noch fragen, dachte ich, das ist jetzt zu viel für diesen Rahmen, aber das ist total interessant.
Ja, das ist wirklich total spannend und das habe ich auch oft schon von Frauen gehört. Ich habe es wirklich auch schon mal erlebt, dass, weil der Mann so eine Panik hatte, die Frau wollte eigentlich eine Alleingeburt, der Mann hatte so eine Panik, dann hat das die Geburt im Kaiserschnitt geendet. Mhm. Also das war definitiv auch die Energie vom Mann mit beteiligt. Ich meine, letztendlich hat die Frau trotzdem die Entscheidung, sie hätte ihren Kerl einfach rausschmeißen sollen. Ne? Mhm. Aber das ist dann halt, dann will man es dem Mann recht machen. Deswegen sage ich, stell dich an die erste Stelle. Das ist so wichtig. Mhm. Und ich meine, ich kann sagen, mein Mann hat keine Angst. Also der hat mir immer vertraut, aber ich wollte ihn halt einfach nicht dabei haben, weil ich diese Ruhe brauchte. Mhm. Aber viele Männer haben Angst. Die haben Angst, bei denen, die können das nicht handeln. Die sind keine Frauen, die haben keine weibliche Kraft in sich.
Ja.
Das ist nicht ihr Ding. Also das ist, wie gesagt, bei Urvölkern, ich habe keins gefunden, wo der Mann dabei ist. Mhm. Das ist immer nur, die Geburt ist immer nur unter Frauen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir müssen weggehen von dem, was wir hier so gelernt haben, sondern wieder zum Ursprung gehen. Und der Ursprung, zum Ursprung werden wir durch unser Gefühl geführt. Mhm. Nicht indem wir was machen, um es unserem Mann recht zu machen oder um es der Gesellschaft recht zu machen, sondern indem du deinem Gefühl folgst und ein klares Ja gibst. Das ist so unglaublich wichtig, dass du darauf wirklich lauscht. Ich habe mal ganz spannend eine Freundin von mir, die hat tatsächlich mal ein Beckenendlagenkind gekriegt und die Hebamme hat dann halt abgesagt. Ne? Mhm. Und ich glaube, die dürfen das auch nicht in Deutschland.
Ja, das dürfen.
Genau, und da war für sie klar, Krankenhaus ist nicht, ich mache das alleine, hat sich auch sehr, sehr informiert über Beckenendlagen und hat sich dann für eine Wassergeburt entschieden. Also man weiß ja, oder als Hebamme weiß man ja, man soll die Hände auch weglassen, damit das Kind dann nicht vorher atmet und so. Während der Kopf eben noch in der Vagina, in der Joni steckt. Das heißt, dann ist Wasser ganz gut, da ist die Temperatur gleichbleibend und so weiter. Und da hat sie sich für entschieden und sie hat halt gemerkt, ihr Mann hat super doll Angst. Da hat sie ihn die ganze Zeit weggeschickt, dass er noch mehr Wasser holt. Und das fand ich dann ganz witzig, denn eine der Frauen, die ich als Priesterin eingeweiht habe, die ist auch Hebamme. Und die Roswitha. Und die hat mir mal erzählt, dass sie sich als Kind schon immer gefragt hat, wenn man so hört, die alten Geschichten, was brauchten die denn bei der Geburt so viel Handtücher und so viel Wasser? Mhm. Und da hat sie zu mir gesagt, oh, als ich dann Hebamme wurde, ist es mir klar geworden, um die Männer wegzuschicken.
Das ist ja lustig. Aber das ist auch nochmal wirklich ein interessanter Punkt, weil heute ist es ja im Prinzip ein Dogma, dass der Mann mit dabei ist bei der Geburt. Und auch das darf man hinterfragen. Also ich weiß, viele Paare, die sind wunderbar zusammen und das ist eine gemeinsame Sache, diese Geburt, weil die Männer auch heute wacher sind. Aber es ist, man sollte es eben nicht als Dogma nehmen, sondern sich auch fragen, ist es wirklich, will ich das wirklich? Ist das wirklich mein Weg, dass der Mann dabei ist und mich womöglich verunsichert? Das sollte man zumindest einfach mal wach sein für diesen Aspekt. Ja.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alles hinterfragen und wirklich immer, immer, immer in Verbindung mit unserem Gefühl sind und immer wieder hineinspüren. Ja, und ich weiß, dass es in unserer Welt geht so sehr darum, es immer allen recht zu machen, der Gesellschaft recht zu machen, es unseren Eltern, es den Lehrern recht zu machen, dem Chef recht zu machen, dem Partner, der Partnerin recht zu machen. Aber es ist viel wichtiger, tiefer zu gehen, sonst werden wir niemals wir selbst sein. Mhm. Wenn wir es immer nur anderen recht machen, dann sind wir doch gar nicht die, die wir wirklich sind.
Ja.
Dann sind wir immer jemand anderer. Ja. Und das ist einfach so wichtig, dass wir das loslassen langsam, dass wir wieder wir selbst sind, dass wir unserem Gefühl vertrauen und auch für unser Gefühl einstehen. Weißt du, Was kann denn schon passieren, wenn du deinem Mann sagst, nee, ich will nicht, dass du dabei bleibst? Meinst du, dann ist er beleidigt? Wahrscheinlich ist er sogar erleichtert.
Manche sind erleichtert, auf jeden Fall, ja.
Genau.
Und es stimmt also nicht für jeden. Es stimmt nicht für jeden. Es ist auch für viele sind wirklich eine gute Einheit und machen das toll zusammen. Aber einfach mal lauschen und mal hinterfragen. Ist es wirklich so richtig? Ne?
Genau. Und bei meinem Mann war es immer so, er war nicht weit weg. Er war immer vor der Tür. Ich konnte ihn immer rufen, wenn ich ihn brauchte. Mhm. Und das war für mich optimal. Mhm. Und es sollte einfach für dich optimal sein, weil es ist deine Geburt. Mhm. Du gebärst das Kind. Und das ist das Allerwichtigste. Du bist die Göttin in diesem Spiel. Mhm. Ja.
Das war ein schönes Schlusswort, oder? Mhm. Es gibt noch so viel zu sagen, aber wir müssen mal. Ganz, ganz lieben Dank für dieses schöne Interview, liebe Alicia.
Ja, danke dir. Danke dir, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich liebe es, einfach über Geburt zu sprechen.
Ja, das ist auch so wichtig. Thank you.